Die Konferenz wird jetzt aufgenommen.
So, also Ihren Namen kenne ich oder zum Teil sind wir auch partout. Herzlich willkommen, ich finde das super. Und wir kommen nachher auch noch in eine Diskussion, aber jetzt würde ich einfach die Zeit nutzen. 19.03 Uhr, ich stelle mal Peter Rach vor. Den Herrn Rach werden Sie nicht kennen, also erstmal sein Thema, Mitarbeiter zu Fans des Unternehmens machen. Also ja eines unserer Lieblingsthemen. Rach hat eine Xing-Gruppe, die heißt Begeisterte Mitarbeiter. Also Begeisterte Mitarbeiter ist durchaus im Trend. Ich habe gerade ein Buch gekauft über glückliche Mitarbeiter, warum wir jetzt die neue Glücksorganisation brauchen und ihre Arbeitskollegen, für die das wichtiger ist als Gehaltserhöhungen und so. Also glückliche Mitarbeiter, das ist das große Thema. Rach, danke, dass Sie bereit sind, uns da reinzunehmen. Sie sind jahrelang mit diesem Thema unterwegs. Entdeckt haben wir uns gegenseitig in Xing. So etwas gibt es in der Tat. Und nachher machen Sie ruhig noch ein bisschen Werbung, wie man mit Ihnen in Kontakt bleiben kann. Rach ist Diplomkaufmann für Marketing und Wirtschaftspsychologie und auch Lehrtrainer des DVNLP. Das ist der Deutsche Verband für Neurolinguistisches Programmieren. Ah, da müssten Sie vielleicht noch einen Satz sagen. So, 8 Jahre im Vertrieb, weitere 8 Jahre Marketing bei der Allianz. Dann war Rach als Consultant für eine Marketingagentur tätig und jetzt Trainer und systemischer Coach. Also, Rach, sehr, sehr herzlichen Dank, dass Sie dabei sind. Sie haben uns ein Handout zur Verfügung gestellt. Wenn Sie das noch nicht ausgedruckt haben, bitte tun Sie es. Überschrieben mit Peter Rach, begeisterte Mitarbeiter, Mitarbeiter zu Fans des Unternehmens machen. So, und wer sich stumm schalten will, drückt einfach Stern und 6 und Rach, wir sind ganz Ohr. Bitte schön.
Ja, herzlichen Dank, Herr Professor Knoblauch, für die freundliche Vorstellung und für die Einladung, bei Ihnen im Expertentalk etwas sagen zu dürfen. Das mache ich natürlich gern. Ja, und herzlich willkommen all den Zuhörern. Sie können die Hand eines Mitarbeiters kaufen, aber nicht sein Herz. Dies ist mein Lieblingszitat von Stephen R. Covey und als ich das zum ersten Mal gehört habe, hat das sozusagen mein Leben verändert. Denn da ist es mir das erste Mal so wie Schuppen von den Augen gefallen, warum eigentlich manche Mitarbeiter bei einem Chef ein Top-Performer sind und wenn der Chef wechselt, plötzlich nur noch mittelmäßig arbeiten oder warum der eine eher durchschnittliche Arbeitnehmer in einem anderen Unternehmen unglaublich durchstartet. Und dann habe ich angefangen, mich mit diesem Thema zu beschäftigen und so bin ich eigentlich erst zu meinem Job als Trainer für Team und Kommunikation gekommen, denn daraus hat sich für mich so eine Art Mission entwickelt, deswegen auch die Moderation der Xing-Gruppe. In dieser Mission geht es für mich darum, dass ich eigentlich will, dass Menschen gerne zu ihrer Arbeit gehen, Spaß an ihrer Arbeit haben, ja, und dass dann auch die Chefs Spaß an ihren Mitarbeitern haben, denn ich glaube, dass nur begeisterte Mitarbeiter auch Kunden begeistern können. In diesem Sinne, also herzlich willkommen zum Vortrag Begeisterte Mitarbeiter und zu der Frage, wie man Mitarbeiter zu Fans des Unternehmens machen kann. Ich sage zu Anfang, worüber ich nicht reden werde. Ich bin kein Begeisterungsguru, so wie das in Jürgen Höller oder so ähnliche Leute sind, sondern ja im Prinzip ganz normaler Kommunikations- und Teamentwicklungstrainer. Ich werde auch nicht mich darum kümmern, wie man noch mehr Leistung aus Mitarbeitern raussaugen kann, damit die möglichst schnell im Burnout landen, sondern wie eingangs gesagt, mir geht es um das Thema Spaß an der Arbeit, weil ich glaube, dass daraus automatisch mehr Leistung, mehr Qualität, mehr Engagement kommen und dass eben nur die begeisterten Mitarbeiter auch Kunden begeistern. Ich sehe es immer auch so ein bisschen auch aus der Marketingbrille aus meiner Vergangenheit. Es gibt einen weiteren Punkt, über den ich nicht viel reden werde und das ist die Leistung von einzelnen Individuen. Also ich habe es gesehen, die Kollegin, die nach mir redet, spricht über den A-Mitarbeiter. Den kenne ich in der Regel in Unternehmen als einen Zufallstreffer und als Einzelfall, so einer, der alle anderen outperformt. Und der macht das in den meisten Fällen, die ich erlebt habe, aus einer Form von Egoismus. Der will Anerkennung. Der ist vielleicht sogar ein bisschen süchtig nach Anerkennung. Aber man merkt relativ schnell, dass diese Mitarbeiter nicht unbedingt loyal sind. Die sind schnell weg und bei Unternehmen, wo sie mehr Anerkennung oder mehr Geld oder mehr Karriere versprochen bekommen. Die geraten auch schneller in Burnout. Ich habe mehrere Burnout-Fälle erlebt in Unternehmen und es waren nicht die Mitarbeiter, die eigentlich als unbelastbar gelten, sondern meistens die, die sehr viel und sehr hart gearbeitet haben. Ja, und die dann aber das Gefühl hatten, dass man ihnen Steine in den Weg legt. Außerdem gibt es genug Studien, die zeigen, dass Top-Performer nicht unbedingt gut sind fürs Teamwork. Wenn sie Erfolgsteams haben wollen, Teams, die viel eine hohe Qualität leisten, dann müssen die alle ungefähr auf einem Leistungsniveau sein. Wenn einer die anderen outperformt, dann haben sie mehr Stress im Team als hohe Leistung. Gute Beispiele sind auch Mannschaften, die nur aus Topstars bestehen, das gibt's auch. Man schaue sich mal die letzte Fußball-Europameisterschaft an, wo die französische Nationalmannschaft gelandet ist. Topstars machen auch noch lange kein Team. Mir geht es also nicht um den Einzelnen und um das Individuum, das viel leistet, sondern es geht mir darum, die Masse zu bekommen. Die Mehrheit der Mitarbeiter sollen begeisterte Mitarbeiter sein. Und jetzt stellt man sich zu Recht die Frage, gibt es das überhaupt? Gibt es Unternehmen, wo die Mehrheit der Mitarbeiter begeistert arbeitet? Spannend ist natürlich immer, da echte Beispiele zu haben. Das Paradebeispiel in Deutschland ist das Tagungshotel Schindlerhof. Ein paar Zeilen habe ich in den Unterlagen dazu geschrieben. Also 9-mal bestes Tagungshotel und es sind nur 9-mal, weil man nicht jedes Jahr daran teilnehmen darf, sondern immer nur 3-mal in Folge. Da muss man mal aussetzen, wenn man immer gewonnen hat. Mehrfacher Europasieger im Bereich Service. Wenn Sie dorthin kommen, dann werden Sie vom Personal überflutet von Herzlichkeit. Sie werden erstaunt sein, wie sehr Mitarbeiter mitdenken können, wie hoch die Servicebereitschaft sein kann. Die lesen Ihnen Wünsche von den Augen ab, von denen Sie gar nicht wissen, dass Sie die haben. Also ganz fantastisch, wie man sich dort als Gast fühlt. Und auch der Unternehmer selber ist glücklich mit seinen Mitarbeitern. Die Produktivität und der Umsatz je Mitarbeiter ist ungefähr doppelt so hoch wie in der gesamten Branche, also in der Gastronomie. Es wird ja gemessen und verglichen. Das Gegenteil mit der Fluktuation, eine extrem niedrige Fluktuation, was in der Gastronomie völlig unüblich ist. Der Chef sagt, ihm gehen eigentlich immer nur Mitarbeiter abhanden, wenn einer sagt, ich möchte jetzt gerne noch ein internationales Studium draufsetzen oder so. Ansonsten geht dort eigentlich keiner. Von den 70 Mitarbeitern bekommt er jedes Jahr 800 Verbesserungsvorschläge, von denen auch sehr, sehr viele umgesetzt werden. Und die andere Seite ist, jeder Mitarbeiter in diesem Unternehmen bestimmt zum Beispiel sein Gehalt selbst. Jeder Mitarbeiter bekommt einen Firmenwagen, sogar jeder Azubi. Das darf man sich auch gerne mal auf der Zunge zergehen lassen. Da spiegelt schon so ein bisschen was durch, was man machen kann in Richtung begeisterter Mitarbeiter. Es gibt andere Beispielunternehmen, ich sage nur die NASA, Apple, Google, das Pharmaunternehmen Amgen oder Non-Profit-Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen und Greenpeace, zähle ich so dazu. Wenn man sich die profitorientierten Unternehmen anguckt, die jetzt dabei sind, dann sieht man auch schnell, dass bei denen das Thema Mitarbeiterbegeisterung tatsächlich eine bewusste Unternehmensstrategie ist, dass das von oben gesteuert wird und das hat natürlich auch seinen guten Grund. Wenn wir uns jetzt fragen, wie wir zu begeisterten Mitarbeitern kommen, brauchen wir zuerst mal, also viele Unternehmen brauchen dafür einen Paradigmenwechsel. Wir müssen aufhören, Mitarbeiter wie Produktionsfaktoren zu sehen und anfangen, Menschen wie Menschen zu behandeln. Das Typische am Menschen ist, Menschen haben Gefühle und Gefühle sind so diese Hauptauslöser fürs Handeln, da ist die Hauptantriebsfeder. Und jetzt kann man sich als Unternehmer oder als Chef entscheiden, sind für mich die Gefühle meiner Mitarbeiter eine lästige Nebensache oder sehe ich darin die Hauptantriebsfeder und gehe sozusagen mit der Energie, die schon da ist. Der zweite wichtige Punkt, Menschen sind Beziehungstiere. Das heißt, Beziehungen sind elementar dafür, wie Menschen funktionieren. Ein Beispiel zu diesem Emotionsteil. Sie stellen sich bitte einmal vor, ein paar Jahre zurück, wir sind in der Steinzeit und der Steinzeitmensch tritt morgens nach einem schönen Schläfchen vor seine Höhle, sucht nach dem Frühstück und trifft als erstes auf sein alltägliches Problem, den berühmten Säbelzahntiger. Sofort übernimmt das Adrenalin in seinem Körper die Regierung und der Körper ist eingestellt auf Kampf oder Flucht. Das ist für mich das stärkste Beispiel dafür, wie sofort Emotionen die Regierung übernehmen und andere Teile des Gehirns, nämlich den Vernunftteil, überstimmen. Und es gibt genug Säbelzahntiger in der heutigen Arbeitswelt. Das sind unzufriedene Kunden, meckernde Chefs, mobbende Teams, drohende Misserfolge, Deadlines und alles, was ansonsten Stress macht. Und wir können davon ausgehen, Ein Mensch im Kampf- oder Fluchtmodus, der leistet keine optimale Arbeit. Wir schauen also rein ins Gehirn und fragen uns, was dort passieren muss. Für Begeisterung muss etwas passieren im Gehirn, im limbischen System. Dort, wo die Gefühle stattfinden, entstehen Gefühle innerhalb von tausendstel Sekunden. An Begeisterung sind dann so Hormone beteiligt wie Serotonin und Dopamin und andere Botenstoffe im Gehirn, die so ähnlich wie Drogen wirken und ein Stück weit auch süchtig machen. Es gibt eine ganze Menge verwandte Gefühle, die nah dran sind an der Begeisterung und die ähnliche chemische Vorgänge auslösen. Das ist Euphorie, Spaß, Freude und Leidenschaft. Und all das sollte nicht nur im Gehirn stattfinden, sondern möglichst auch im Unternehmen. Das heißt, wenn Sie im Unternehmen Begeisterung wollen, muss es Platz geben für Spaß, Freude, für Humor. Und es gibt auch genug Studien, die beweisen, dass Humor den wirtschaftlichen Erfolg steigert. Jetzt haben wir das Gefühl schon ein bisschen eingekreist der Begeisterung und müssten jetzt noch klären, wie lösen wir es genau aus. Begeisterung sehen wir relativ häufig, wenn wir in die Jugendkultur gucken, dort wo Rockstars entstehen, wo Hollywoodstars entstehen. Und sie entstehen meistens über die Faszination, die dort dieser Mensch, dieser Star ausstrahlt. Das heißt, für Begeisterung brauchen wir erstmal einen Helden, der fasziniert. Das kann im Unternehmensalltag das Produkt sein, es kann das Design sein, wie wir das von Apple kennen, es kann ein bestimmtes Lebensgefühl sein, es kann aber auch die Tätigkeit an sich sein oder die Firma, für die man arbeitet. Was dieser einzelne Held ist, ist eigentlich relativ egal. Es gibt sehr schöne Beispiele. Eins habe ich Ihnen in die Unterlagen mit einem Link zu YouTube gebaut. Da geht es um den berühmten Pike Place Fish Market. Dort hat es ein Fischgeschäft geschafft, dass die Mitarbeiter sowas von begeistert sind, dass dieser Fischmarkt weltberühmt geworden ist. Und wenn das ein Fischgeschäft kann, dann sollte das eigentlich jedes andere Unternehmen auch können. Es gibt natürlich auch andere Beispiele dafür. Wenn wir jetzt einmal diesen Helden gekürt haben, gesagt haben, diesen mache ich jetzt zu einem Kult, dann brauche ich als nächstes für diesen Held eine Mission. Kein Held ohne Mission. Bei den Rockstars ist das meistens sowas wie Rebellion. Das gilt für Madonna bis Che Guevara. Bei Unternehmen ist die Mission oft eine andere. Nehmen wir zum Beispiel das Pharmaunternehmen Amgen. Dort ist die Mission, den Krebs besiegen. Nehmen wir den Pike Place Fischmarkt nochmal. Dort ist die Mission, für die Menschen, die dort vorbeikommen, einen Unterschied machen. Die sollen einen Unterschied merken, ob sie an diesem Geschäft vorbeigekommen sind oder nicht. Und das schaffen die ganz fantastisch. Schauen Sie sich unbedingt dieses Video an. Jetzt habe ich einen Held, eine Mission und will einen Kult daraus machen. Dann brauche ich als nächstes eine Masse von Menschen, die dort mitzieht. Denn Begeisterung ist ja etwas Ansteckendes. Und an die Masse ranzukommen, ist so ziemlich das Schwierigste, um diese Begeisterung hervorzukitzeln. Ich empfehle Ihnen, wenn Sie dort weiterlesen wollen, das Stichwort Tipping Point Leadership. Dort erfährt man ein bisschen, wie man Massen in Bewegung setzt in Unternehmen, möglichst noch bei begrenzten Budgets, wie es ja der Normalfall ist. Ja, und schließlich brauche ich noch eins. Ich brauche so einen fruchtbaren Boden für diesen Samen der Begeisterung. Und in der Regel ist das eine gemeinsame Kultur. Wenn Sie sich die Rockstars anschauen, die werden nur Rockstars in einem bestimmten Bereich, in einer bestimmten, eng abgesteckten Zielgruppe von Leuten, die ähnlich ticken. Das ist diese gemeinsame Kultur. Wer bei den Jugendlichen ein Rockstar ist, ist es bei Erwachsenen noch lange nicht. Zur Kultur möchte ich gerne ein Beispiel auch erzählen aus meiner eigenen Erfahrung. Ich habe zwischenzeitlich gearbeitet auch mal bei der Dresdner Bauspar AG, ein kleines Bausparunternehmen, den wenigsten bekannt, aber im Prinzip natürlich eins, das sich angelegt hat mit den Wettbewerbern, den großen Bekannten wie Schwäbisch Hall und LBS. Und als ich dort angefangen habe, gab es dort eine ganz fantastische Unternehmenskultur, eine ganz besondere Atmosphäre, die war geprägt von einer großen Experimentierfreudigkeit und Innovationsgeist. Es gab Bauspartarife, die Innovationspreise gewonnen haben. Das kann man sich eigentlich kaum vorstellen, aber das gibt's. Es gab eine Führung, die mit toller, positiver Ausstrahlung gearbeitet hat. Es gab Menschen, die über Hierarchieebenen hinweg positive Beziehungen zu allen Mitarbeitern aufgebaut haben. Und das Thema Spaß und Feiern war nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht. Also im Großen und Ganzen fantastische, begeisternde Atmosphäre mit den Früchten, die Begeisterung auch trägt, nämlich Innovation. Irgendwann wurde dann dort der Vorstandsvorsitz getauscht Und man konnte praktisch zusehen, wie sich innerhalb von Tagen die Kultur verändert hat. Die ganze Begeisterung und Dynamik verschwand und wurde ausgetauscht durch ein Klima von Zahlen und Verstandssteuerung. Aber die Begeisterung war weg. Mittlerweile ist auch das Unternehmen weg. Also das ist einer der Gründe, diese Kultur ist einer der Gründe, warum Mitarbeiterbegeisterung eine Unternehmensstrategie von ganz oben sein muss, damit es Aussicht auf Erfolg hat. Und einer der Gründe dafür, warum Unternehmen wie Google und Apple sich einen sogenannten Chief Cultural Officer leisten, also jemand, der in der Geschäftsführung angesiedelt ist mit dem Verantwortungsbereich Kultur. Ich habe jetzt neben diesem Thema Gefühl einen zweiten Zugang für Sie zu dem Thema Mitarbeiterbegeisterung, nämlich alles das, was Einfluss hat auf unsere Gefühle und auf unser Handeln. Das habe ich angelehnt an die logischen Ebenen nach Dills. Der hat einmal aufgestellt, was alles Einfluss hat auf den Menschen, auf sein Handeln und auf seine Gefühle. Und wir haben auf den unteren Ebenen etwas stehen, da steht die Umwelt des einzelnen Menschen, sein Wissen, seine Fähigkeiten, seine Werte und seine Glaubenssätze. All das hat Einfluss auf sein Gefühl und sein Handeln. Diese ersten Hebel, die ich hier genannt habe, sind Hebel, wo man beim Mitarbeiter selbst ansetzen muss, um etwas zu ändern. Wenn Sie hier etwas tun wollen, dann brauchen Sie wieder diese Begeisterungsgurus à la Jürgen Höller. Da komme ich später nochmal drauf zurück. Wenn Sie zum Beispiel einen Mitarbeiter haben, der den Glaubenssatz hat, wer arbeitet, ist schön blöd, ich sehe zu, dass ich mich möglichst viel verdrücke, dann muss man bei ihm den Glaubenssatz ändern. Er muss das richtige Mindset haben, bevor all die anderen Maßnahmen, die wir noch im Köcher haben, greifen können. Dann gibt es höhere Ebenen, die wesentlich stärker wirken. Das ist zum Beispiel die Ebene der Rolle. Ist der Mensch ein Chef, dann hat er eine andere Rolle, als wenn er ein Hausmeister ist oder wenn er sich wie ein Polizist fühlt. Es geht um seine Identität, das ist, wie ein Mensch sich selber sieht oder wie er gerne sein möchte. Und es gehört dazu seine soziale Zugehörigkeit. Ein Mensch, der ein Pfadfinder ist, empfindet ein und dieselbe Situation anders als jemand, der bei den Hells Angels sich engagiert. Auf diese Ebenen können wir Einfluss nehmen, wenn wir Beziehungen aufbauen und eine Beziehung gezielt aufbauen zwischen der Firma und dem Mitarbeiter, eine Beziehung zwischen dem Team und dem Mitarbeiter oder eine Beziehung zwischen dem Chef und dem Mitarbeiter. Wir haben vorhin schon festgestellt, der Mensch ist ein Beziehungstier. Das heißt, hier passiert unheimlich viel auf der Ebene Rolle, Identität und soziale Zugehörigkeit. Und das heißt auch, wenn Sie mehr wollen als den Dienst nach Vorschrift, der Ihnen nach Arbeitsvertrag zusteht, dann kann man nicht nur fordern, sondern dann muss man vielleicht auch ein bisschen was geben, und zwar auf der Ebene der Beziehungen. Nutzen Sie hierfür, wenn Sie das systematisch machen wollen, das Konzept von Stephen Covey des Beziehungskontos. Der sagt, stellen Sie sich einfach ein Bankkonto vor, da schreiben Sie Beziehungen drüber und gucken, ist dieses Bankkonto im positiven Bereich oder im negativen Bereich. Dann kann man Einzahlungen auf sein Bankkonto machen. Wenn ich mir zum Beispiel das Teamkonto zum Mitarbeiter anschaue, dann kann es da geben ein Aufnahmeritual, der Mitarbeiter wird wertschätzend angehört, er kann seine Individualität in dem Team leben, sind alles Einzahlungen auf das Beziehungskonto, die Beziehung ist im positiven Bereich, aber es gibt auch Abbuchungen. Kann zum Beispiel sein, dass das Team den Mitarbeiter bei Entscheidungen überstimmt, dass mal wieder ein Schuldiger gesucht wird, wenn was schiefgelaufen ist, dass es politisches Taktieren gibt. Und je nachdem, wo das Konto steht, im Plus oder im Minus, kriegen wir mehr oder weniger Engagement für dieses Team und geht der Mitarbeiter mehr oder weniger gerne an seinen Arbeitsplatz. Also einer der Gründe, warum Teamentwicklung auch wichtig ist für das Thema begeisterte Mitarbeiter. Und schließlich gibt es die höchsten Ebenen in dieser Pyramide beim Dills. Dort steht Vision und Mission. Auch das ist ein sehr gut erforschter Punkt mittlerweile. Man weiß, dass Mitarbeiter, die einen höheren Sinn in dem sehen, was sie tun, die wissen, ich tue etwas Gutes für das Gemeinwohl, dass die wesentlich mehr Energie und Engagement entwickeln. Das kann man förmlich entfesseln. Dieser Hebel wird zum Beispiel genutzt, wenn Sie in den Nahen Osten gucken, von religiösen Führern, die dort ihre Selbstmordattentäter rekrutieren. Die sind angetrieben von einer Mission, die man ihnen gegeben hat. Und wenn Sie mal in sich selber reinfühlen, es macht einen großen emotionalen Unterschied, ob man ihnen einen Arbeitsauftrag gibt oder ob man sie für eine Mission auswählt. Auch das ist natürlich längst erkannt Und deswegen gibt es Unternehmensberatungen, die unheimlich viel Geld damit verdienen, dass sie Unternehmen anbieten, für sie Visionen zu entwickeln, Werte auszuarbeiten, ein Mission Statement zu formulieren. Das kostet unheimlich viel Geld. Und dann landen hochglanzbedruckte Papiere in irgendwelchen Schubladen und niemand kann sich erinnern, was drin steht. Es gibt nämlich Probleme mit diesen Visionen und diesen Missionen. Das erste ist, man kann Mitarbeitern nur sehr schwer einen Sinn geben und Werte vorgeben. Das funktioniert relativ schwierig. Es ist wesentlich besser für sein Team, die Mitarbeiter zu rekrutieren, die von ihren Werten her schon zu den Unternehmenswerten passen. Dazu muss ich die natürlich kennen und ausgearbeitet haben. Nun habe ich meistens schon Mitarbeiter, wenn ich anfange, diese Werte auszuarbeiten. Aber die gute Nachricht ist, wenn ich meine Werte tatsächlich ordentlich lebe im Unternehmen, dann werden sich die Mitarbeiter, die diese Werte nicht mittragen, auch nicht wohlfühlen und früher oder später von selber gehen. Das zweite Problem ist, häufig werden diese Werte allerdings nicht gelebt. Außer eben, sie leben in einer Schublade und fristen da ihr Dasein. Ich verrate Ihnen jetzt ein Geheimnis, wie man Werte, Unternehmenswerte und Visionen dazu bekommt, dass sie tatsächlich gelebt werden. Ein extrem wertvoller Satz in diesem kleinen Referat. Sie müssen darüber reden, und zwar täglich darüber reden, jede Handlung und jede Entscheidung an den Unternehmenswerten messen. Dann kriegen die plötzlich Leben, diese Werte, und dann sorgen die auch für ein Maß an Begeisterung. Ein Beispiel, nehmen Sie mal eine Gruppe von US Marines, Sie kennen die aus dem Fernsehen, aus amerikanischen Spielfilmen, reißen die auseinander und befragen jeden Einzelnen, warum er das tut, was er da tut. Sie werden von jedem ungefähr das Gleiche hören. Und das liegt daran, weil dort jeden Tag darüber geredet wird. Es gibt auch schöne Beispiele, wie man seine millionenteuren Unternehmenswerte, die von einer McKinsey-Unternehmensberatung entwickelt wurde, zerstören kann. Schauen Sie sich heute die Deutsche Bank an. Dort steht als zweiter Wert in der Werteskala der Deutschen Bank der Wert Ehrlichkeit. Und gleichzeitig sitzen zwei Vorstände der Deutschen Bank in Untersuchungshaft wegen Geldwäsche. So kann man Millionen Euro an Unternehmensberatung auch den Bach runterspülen. Ein drittes Problem mit den Werten. Die meisten Unternehmen sind noch nicht reif für die Arbeit mit Unternehmenswerten. Und darauf zielt jetzt mein dritter Zugang zur Mitarbeiterbegeisterung ab. Wenn Sie Klavier spielen lernen, und nehmen wir mal an, Sie können schon ein klein bisschen Klavier spielen, so auf Stufe 2 von 10 möglichen Stufen, und 10 ist der Konzertklavierspieler, dann werden Sie sich mit Ihrem Klavierunterricht entwickeln von der Stufe 2 auf Stufe 3. Und Sie brauchen auf Stufe 2 auch bestimmte Übungen, die Sie auf Stufe 3 bringen. Wenn Sie auf Stufe 2 die Übungen machen, die Sie zum Konzertpianisten machen würden, dann werden Sie diese nicht schaffen. Sie werden daran scheitern, Sie werden frustriert und Sie werden relativ schnell aufgeben. Es gibt keine Abkürzung von der Stufe 2 auf Stufe 10. Und das gilt auch für die Mitarbeiterbegeisterung. Das heißt, fragen Sie sich mal mit Ihrem Unternehmen, auf welcher Stufe Sie mit der Begeisterung sind. Um das zu veranschaulichen, ist in den Unterlagen, die Sie bekommen haben, eine Tabelle abgebildet, die ich jetzt noch in aller Kürze mit Ihnen durchgehe. Und wir beginnen auf der Stufe 1. Wenn die Mehrheit Ihrer Mitarbeiter in Ihrem Kopf hat, jetzt kommt ein unangenehmes Wort, das Leben ist scheiße, das ist Originalton, deswegen steht das da, ich benutze die Worte sonst nicht. Aber wenn das in den Köpfen rumschwirrt, dann sind Sie sozusagen auf Stufe 1. Dort regiert eine gewisse Hoffnungslosigkeit unter den Mitarbeitern, diese Glaubenssätze, bloß nicht zu viel arbeiten, das bringt eh alles nichts. Sie haben am Arbeitsplatz Gewalt, verbal, teilweise auch körperlich. Es gibt Drogenmissbrauch im Unternehmen oder in der Freizeit. Und was Sie noch haben, Sie haben keine Leistung. Das ist natürlich extrem weit weg von Mitarbeiterbegeisterung. Und hier gibt es bestimmte Dinge zu tun, damit man auf die nächsthöhere Stufe kommt. Aber man kommt nicht direkt zu den begeisterten Mitarbeitern, sondern erst auf die nächste Stufe. Und diese Stufe heißt, mein Leben ist scheiße. Jetzt ist also nicht mehr das Leben an sich, sondern der Mitarbeiter hat schon erkannt, es gibt Beispiele von Leuten, die Erfolg haben, aber ich habe es nicht. Bei der Mehrzahl Mitarbeiter auf dieser Stufe erleben sie den berühmten Dienst nach Vorschrift. Nicht aus Bosheit, sondern aus Frust. Sie erleben keine Übernahme von Verantwortung. Die Leute wollen keine Aufgaben, weil sie Angst haben, sie könnten daran scheitern. Bei Verbesserungsmaßnahmen von Seiten des Unternehmens ernten sie sarkastische Kommentare. Was diese Mitarbeiter dringend brauchen und was die Maßnahme der Wahl auf dieser Stufe ist, sind Erfolgserlebnisse. Wenn Sie ein Beispiel haben wollen für Mitarbeiter auf dieser Stufe, vielleicht kennen Sie die Serie Stromberg aus dem Fernsehen. Der Mitarbeiter Ernie ist ein klassischer Mitarbeiter auf dieser Stufe. Wenn Sie dem die Erfolgserlebnisse geben, kommt man mit seinem Team vielleicht auf die nächsthöhere Stufe. Dort heißt es dann schon, ich bin Spitze, denn er hat ja gerade auch viele Erfolgserlebnisse gehabt. Und das ist die Stufe, auf der bekommen Sie das erste Mal wirklich Leistung. Aber die Leistung, die Sie hier bekommen, ist auch eine egoistische Leistung aus Eigennutz. Die Mitarbeiter machen das, um selber voranzukommen. Sie wollen sich gut fühlen, sie wollen besser sein als die anderen überholen. Und sie bekommen auf dieser Ebene auch Misstrauen, politisches Taktieren, Zurückhalten von Informationen, denn es geht dem Mitarbeiter immer nur um sich. Typische Beispiel auf dieser Stufe ist Stromberg selber. Der ist ein Stufe 3 Mitarbeiter oder ein Stufe 3 Chef in diesem Fall. Wichtig ist hier auf dieser Stufe die Einsicht zu fördern, dass man mit Teamwork wesentlich bessere Ergebnisse schafft. Das heißt, man müsste diesen Mitarbeitern Projekte geben, die sie alleine gar nicht stemmen können und für die sie ein Team brauchen. Wir kommen auf die nächste Stufe. Wenn tatsächlich das Interesse an Teamwork da ist, dann kommen Sie in eine Stufe, wo es sehr viel Leistung gibt, hohe Qualität, hohes Engagement, Sinn für Teamwork und Stolz auf Team. Das ist Stufe 4 und ist eigentlich schon nah dran an den eigentlich begeisterten Mitarbeitern. Und erst auf dieser Stufe können Sie überhaupt anfangen, mit einem Team zu arbeiten. Erst hier gibt es Teamentwicklung, erst hier spricht man über Werte, erst hier spricht man über Missionen. Und erst hier kann man es schaffen, dass man über Werte und Missionen eine Kultur schafft, die auf die fünfte Stufe gerät. Und dort kommen Sie auf eine Stufe, da ist das allgemeine Denken, die Kultur ein, wir verbessern die Welt. Hier verlieren die Mitarbeiter die Konkurrenz so ein bisschen aus den Augen, weil sie eben nur noch an ihrer Mission arbeiten. Wie eben zum Beispiel Amgen an der Mission, den Krebs zu besiegen. So, ich bin ein bisschen über die Zeit, deswegen geht es jetzt ganz schnell, eine ganz kurze Zusammenfassung. Es geht darum, dass wir nicht nur den Menschen mit seiner Hand erreichen, sondern auch sein Herz. Das heißt also, Kopf und Herz müssen sich die Balance halten. Nur begeisterte Mitarbeiter können Kunden begeistern. Und Begeisterung, Mitarbeiterbegeisterung muss Unternehmensstrategie sein. Sie brauchen dafür eine Kultur, eine gemeinsame Unternehmenskultur als Boden, in dem man die Saat pflanzen kann. Sie brauchen eine Masse, die dann den Kult tatsächlich zur Begeisterung bringt. Sie brauchen Mitarbeiter, die das richtige Mindset haben. Das ist Stufe 1 und 2, wo man am Mindset arbeitet. Sie brauchen bewusst gemanagte Beziehungen zum Chef, zum Team, zum Unternehmen und am Ende eine Mission, damit es zur Begeisterung kommt. Und auf jeder Stufe gibt es entsprechende Maßnahmen. Und alle Maßnahmen, die wir besprochen haben, haben irgendwie zu tun mit Teamcoaching, Know-how und Kommunikation. Und deswegen hören Sie das Thema auch von mir, denn ich bin ja Trainer für Team und Kommunikation. Ich möchte abschließen mit einem kurzen Zitat von Herb Kelleher. Herb Kelleher ist Gründer und langjähriger CEO von Southwest Airlines, die erfolgreichste Fluglinie weltweit, die einzige, die seit 1973 jedes Jahr profitabel gearbeitet hat. Und er hat gesagt, Gewinn ist bei uns kein Ziel. Wenn unser Service unsere Kunden begeistert, dann kommt der wirtschaftliche Erfolg von allein. Und deshalb behandle ich meine Mitarbeiter immer wie Kunden. Ja, lassen Sie dieses Zitat ein bisschen auf sich wirken. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und freue mich auf Fragen in der Diskussion.
Genau. Also erst einmal sehr, sehr herzlichen Dank, Peter Rach. Also Applaus brandet auf. Das heißt, den können Sie jetzt nicht hören. Außer wenn Sie bitte alle scharf schalten, also Stern und 6, nochmal Stern und 6 an Ihrem Telefonapparat, dann sind Sie mittendrin. Also, danke für diese Firmenbeispiele vor allem. Also, wir alle sind Fans von Southwest, wir alle mögen United Airlines nicht so gern. Übrigens, Ihr Beispiel von Pike Place Fish Market, am 18. September mache ich dieses Jahres eine Studienreise dorthin. Ja. Also wenn das mal jemand in Seattle unten am Hafen anschauen will, an der Westküste der USA, das Wetter ist in der Regel dort nicht so gut, aber die Menschen haben eine bombastische Stimmung. Also herzlichen Dank, Herr Peter Rach. Also wir machen da morgens, mittags, abends, 4 Tage lang jeden Tag halt Firmenbesichtigungen. Und Bob Pikes Fish Plaza ist halt da mittendrin. So, besonders spannend finde ich dieses Stufenmodell und vielleicht nur die erste Frage. gibt es bei Ihnen, wie bestimmen Sie das? Haben Sie eine Art Mitarbeiterbeurteilung oder wie erfahre ich, welcher Mitarbeiter in welcher Stufe ist?
Man schaut sich ja erstmal möglichst nicht den einzelnen Mitarbeiter an, sondern die Mehrheit der Mitarbeiter, denn es ist ja immer so, wir Menschen sind Rudeltiere und die Mehrheit zieht auch die anderen mit. Das heißt, man hört so ein bisschen rein, man setzt sich etwas in die Cafeteria und hört mal ein bisschen rum oder man interviewt eben die Mitarbeiter, wenn man so wie ich als Berater in ein Unternehmen kommt. Und was dann zählt, ist die Sprache. Sie hören ganz typische Sätze auf der Stufe 1, ganz unten, da hören Sie Sätze wie, das hat eh alles keinen Sinn, es ist völlig egal, was man macht und man muss sehen, dass man irgendwie zurande kommt, man muss durchkommen. Mhm. Und das rechtfertigt auch, warum die Leute in Gewalt und teilweise auch in juristisch zweifelhaftes Verhalten fallen. Auf der zweiten Stufe hört man andere Worte. Da ist es so ein bisschen eine Opferhaltung, die man hört. So die Leute sagen, ja, ich übernehme keine Verantwortung, ich kann es versuchen, ich weiß nicht, ob es klappt und das ist gegen die Regeln, ich kann nichts machen, mal sehen, was der Boss dazu sagt. Also sie ziehen sich aus der Verantwortung raus und es kommt so, ich habe ja eh nichts zu sagen, oder es kommt sogar, mein Chef ist an allem schuld, die Firma ist an allem schuld. Man merkt also eine Verantwortungsablehnung und eine Opferhaltung.
Mhm. Also reden mit den Leuten, sagen Sie.
Reden mit den Leuten, genau. Dann hört man auf der dritten Stufe sehr viel ich ist das Hauptwort, was in jedem Satz vorkommt, es geht nur um ich. Während auf der Stufe 4 das Wort wir ganz deutlich präsent ist. Für die Stufe 5 gibt es eigentlich kaum eine typische Sprache. Man merkt da eigentlich nur so eine Verwunderung, warum alles so schön klappt im Unternehmen und wie viel man erreicht und wo man noch hin will.
Also, herzlichen Dank. Ich gebe das Wort mal weiter. Wer hat Fragen? Wer würde gerne kommentieren? Wir haben hier erprobte Diskutanten, Tim Funke oder Manfred Götsch oder Gerald Gebauer oder also ich.
Ich habe nochmal eine Frage genau zu diesen Stufen, die Sie aufgestellt haben. Ich bin mit der Antwort noch nicht ganz zufrieden. Gibt es sowas, das haben Sie auch gemacht, Herr Dr. Knoblauch, dass man quasi sich selbst die Frage stellt, wo schätze ich den Mitarbeiter ein und der Mitarbeiter sich einschätzt, wo stehe ich, damit man mal dieses Delta kennt. Was denkt der Mitarbeiter, was denkt der Chef? Damit wir dann gemeinschaftlich denken können. Gibt es
ja also Sie sind jetzt auch in diesem Fünf-Stufen-Modell, richtig?
Fünf-Stufen-Modell, Entschuldigung, das hätte ich vorher
weggeschrieben. Ja, genau. Es gibt diese charakteristischen Eigenschaften auf diesem Stufenmodell und man hört im Gespräch mit dem Mitarbeiter relativ gut heraus, ist er jetzt mit seinem Leben unzufrieden und hat das Gefühl, er kann sowieso nichts machen, dann ist er eindeutig eine Stufe 2. Oder ist das jemand, der sagt, das ganze Leben ist nur Mist, dann ist er eindeutig Stufe 1. Und ich finde, die Stufe 1 Mitarbeiter erkennt man sowieso relativ deutlich daran, dass sie eben relativ arbeitsscheu sind und lieber dem Alkohol zusprechen oder so ähnlich. Spannend sind die Stufe 3 Mitarbeiter. Weil die Stufe 3 Mitarbeiter halten sich selber, wenn man mit ihnen spricht, in diesem Modell für mindestens Stufe 4, wenn nicht sogar Stufe 5. Die Selbsteinschätzung funktioniert überhaupt nicht. Es funktioniert in diesem Modell eigentlich nur, dass sich unterhalten mit ihm und wenn man dann aber relativ viel das Wort Ich hört und der Mensch sagt, ja, Werte, ganz wichtig, aber redet über seine Werte und nicht über Teamwerte, dann kann man sich relativ sicher sein, dass man hier einen Stufe 3 Mitarbeiter hat. Das Wort Ich ist da die absolute Hauptsache. Wenn die Betonung sehr stark darauf liegt, was das Team alles geleistet hat, dann ist man tatsächlich in Stufe 4 unterwegs.
Noch eine Frage, wie komme ich mit den Mitarbeitern oder mit dem Team, die ich ja wie einen Kunden behandeln soll, von der Stufe 3 auf die Stufe 4, vom Ich zum Wir?
Ja, das ist tatsächlich der schwierigste Schritt von allem, weil auf der Stufe 3 funktioniert Teamentwicklung selber noch nicht, weil noch gar kein Sinn dafür da ist, dass ein Team denjenigen voranbringt. Wichtig ist, hier muss ein Einzelcoaching des Mitarbeiters stattfinden, indem man ihm klar macht, dass er mit seiner Leistung, die er ja bringt auf Stufe 3, noch nicht das Maximum erreicht, sondern dass er viel, viel mehr erreichen kann und viel wirksamer ist, wenn er im Team arbeitet. Und man kann das so ein bisschen hinkriegen, indem man ihm wirklich schwierige Aufgaben gibt, die nur im Team zu lösen sind und ihm auch klar macht, mit einem Team bringst du viel, viel größere Leistungen. Also da kannst du richtig was Großes schaffen. Mit dem, was du alleine schaffst und mit deinem Umhertaktieren, reicht es eben nur für ein bestimmtes Maß an Leistung.
Ab welcher Größenordnung ist das eigentlich relevant? Ist das relevant für Unternehmen kleiner 5 Mitarbeiter oder Unternehmen größer 5 Mitarbeiter? Also ich frage jetzt, wenn sie unter 5 sind.
Ja, okay. Also ich würde sagen, es wird ungefähr ab 5 wird es relevant. Es ist, man fühlt sich natürlich auch mit 4 Mitarbeitern schon irgendwo als Team. Und auch bei 4 Mitarbeitern stellt sich sowas wie eine Mehrheit ein. Und das ist im Prinzip der Kern. Habe ich eigentlich schon so eine Art Rudelwirkung, dass ein Mitarbeiter von anderen mitgezogen wird? Bei weniger als 4 Mitarbeitern habe ich das Gefühl, da habe ich dann all 3 Individuen, aber noch nicht so richtig ein Gruppenerlebnis und ein Gruppenzwang, der sich einstellt. Aber ab 5 geht es ungefähr los und bis maximal 150, ab einer Zahl von 150 ist so ein Wert, den die Studien festgestellt haben, bilden sich Unterfamilien und dann wird es einfach unübersichtlich. Also Sie merken auch bei Unternehmen, die diese magische 150er-Zahl übersteigen, dass der familiäre Gedanke langsam aufhört und man dann feindliche Lager im Unternehmen sieht.
Ja. In der Familie kannst du auch nicht so gravierend andere Ansichten haben. Also Sie sagten vorher mal so etwas Ähnliches wie, dass der ausgeschwitzt wird oder sagten, glaube ich, irgendwann keine Lust mehr hat.
Ja, der steigt aus. Wenn alle anders denken als er, dann fühlt er sich nicht wohl.
Mhm. So, nein, ich habe noch eine Frage.
Ja. Wie kriege ich denn Mitarbeiter unter 5 Mitarbeiter zum Team zusammengeschweißt? Das ist ja eigentlich meine Aufgabe dann, ne?
Ja. natürlich nach den gleichen Mechanismen. Man kann in diesem Team dafür sorgen, dass man sozusagen eine gemeinsame Vorstellung davon hat, wo will ich hin, also ein gemeinsames Ziel hat und dass man Regeln aufstellt. Also man kann unheimlich viel über Werte reden, es hat aber keinen Sinn, über die Werte zu reden, wenn es für den Mitarbeiter nicht klar ist, was das bedeutet. Das heißt, man muss eigentlich jeden Tag darüber reden, wie setze ich jetzt diese Werte in der Praxis um? Nach welchen Regeln handeln wir, wenn es zum Beispiel darum geht, wir wollen uns kundenorientiert zeigen, was ist denn kundenorientiert? Und dann kann man dieses immer wieder thematisieren. Wichtig für Sie ist, gerade weil es ein sehr kleines Team ist, dass Sie Leute auf Ihre Seite bekommen. Ich habe also schon Erlebnisse gehabt mit Handwerksunternehmen, mit 4 Mitarbeitern, wo genau das Problem ist, dass 2 der Mitarbeiter katastrophale Stufe 1 Mitarbeiter waren und die anderen mit runterziehen. Dann ist es wirklich wichtig, auszusortieren, die berühmten faulen Äpfel, die andere anstecken, auszusortieren, weil sie müssen eine Mehrheit zusammenbekommen, die auf der Stufe ist, auf die sie wollen.
Okay.
Gut. Ja, bitte.
Mhm. Ich habe auch noch eine Frage.
Ja.
Was denken Sie denn, warum der Stufe 3 Mitarbeiter immer in der Ich-Form spricht? Weil er Angst hat, dass seine eigene Leistung im Team untergeht oder weil er einfach so von sich überzeugt ist?
Ich glaube, es geht eher so ein bisschen in Richtung des Ersteren. Die kommen ja von weiter unten. Das ist ja eine Evolution, die da stattfindet oder eine Entwicklung. Und auf so einer frühen Stufe 3, wenn er gerade erst von der 2 auf die 3 ist, dann ist der so... dann hat er immer die Angst, dass man rauskriegen könnte, dass er doch nicht so gut ist. Und dann versucht er sich zu festigen und er sieht, dass er seine Erfolge daraus zieht, dass er dass er besser ist als andere. Und das ist dann erstmal sein Ziel, immer wieder besser zu sein als der andere. Er muss sich immer wieder beweisen. Und er muss praktisch diese Stufe auch erstmal einnehmen. Da muss, wie beim Klavierspielen auch, jeder muss an dieser Stufe vorbei und muss erstmal geschafft haben, andere zu überholen, sich selbst zu beweisen, bevor er das Aha-Erlebnis bekommen kann, dass er im Team noch mehr erreicht.
Also vielen Dank. Also wir alle lieben solche Modelle, Sie sehen es auch, weil Struktur erzwingt einfach Erfolg, weil man jetzt ein Gelände hat, um sich festzuhalten. Nochmal sehr, sehr herzlichen Dank. Frau Ottmar, Sie sind eine taffe Frau, also ich muss gestehen, wir mögen uns. Also wir haben uns noch nie gesehen, aber sie schreibt mir ab und zu. Und mit TAF meine ich jetzt, ich bin gerade, also nicht, dass Sie sich das zu sehr zu Herzen nehmen, Frau Ottmar, ich bin gerade auch bei Xing, beim Peter Rach, und hören Sie, was er schreibt. Er schreibt, begeisterte Mitarbeiter arbeiten länger als andere, sie machen Überstunden, ohne diese aufzuschreiben, sie arbeiten härter an ihren Aufgaben und so weiter und so weiter. Und dann, ist das nur ein Wunschtraum aller Chefs? Nein,
ein unrealistisches Ideal, ganz und gar nicht. Wir haben sie schon oft gesehen. Es gibt sie wirklich. Sie sind glücklich. Und wir alle wollen mehr davon. So, und das ist das, was wir so ein bisschen unter A-Mitarbeiter verstehen. Also davon gibt es immerhin 14%, sagt Gallup. Aber Sie, Frau Ottmar, haben jetzt gesagt, ich erzähle euch jetzt mal alles zum Thema A. Sie sind Researcherin. Was eine Researcherin ist, das können Sie ja oder sollten Sie vielleicht gleich noch erklären. Sie sind seit vielen Jahren in Gesprächen mit Kandidaten und Sie arbeiten mit führenden Headhunting oder neuerdings Direktsuche Unternehmen zusammen. Herzlichen Dank. Übrigens, in meinem neuen Buch, ich schreibe gerade heute Nacht noch an Kapitel 8, da habe ich Sie ja mehrfach verewigt, aber das wissen Sie schon. Also schicken Sie mir weiterhin Geschichten und wir machen Sie berühmt. Das wollte ich nur gesagt haben. Frau Ottmar, bitte.
Ja, ich bin noch ganz im Banne meines Vorredners. Ich bedanke mich recht herzlich für die Einladung, Herr Professor Dr. Knoblauch, hier bei Ihnen sprechen zu dürfen. Und es ist in der Tat so, dass ich seit fast 7 Jahren Telefonhörer hänge und jeden Tag den berühmten A-Kandidaten suchen muss. Die Unternehmen haben also die Vorstellung, dass sie natürlich nur einen A-Kandidaten haben wollen. Und haben auch die Vorstellung, dass dieser A-Kandidat unbegrenzt verfügbar ist. Dem ist leider nicht so. Ein Unternehmen, das einen A-Kandidaten bekommen hat, über welchen Weg auch immer, über die direkte Bewerbung, über einen Personalberater oder über sonstige Kanäle, sollte sich glücklich schätzen, diesen A-Kandidaten zu haben, denn er ist eine Spezies, die auf dem Markt nicht so leicht zu finden ist. Ich habe da immer eine Mauer vor Augen. Es gibt Firmen, da gibt es Mauern, die sind relativ gleichmäßig aufgeschichtet, ein Backstein wie der andere. Und die wirklich erfolgreichen Firmen haben eine Natursteinmauer, wo die Kandidaten oder die Mitarbeiter individuell eingepasst sind in diese Mauer. Und ich sehe das Moos immer als zwischenmenschliches Polster, das eben auch dazugehört, dass die Unternehmen Mitarbeiter haben, die sich im Unternehmen wirklich wohlfühlen. Da muss ich dem Herrn Rach wirklich zustimmen. Die Realität sieht leider anders aus. Das Modell von Herrn Rach ist sicherlich die Wunschvariante. Wenn ich einen Kandidaten am Telefon habe, dann ist es selten der Fall, dass er mir sagt, ich bin wechselwillig. Aber nicht unbedingt aus Gründen der Zufrieden oder Unzufriedenheit. Es ist einfach der Wohlfühlfaktor, die Komfortzone, die er nicht verlassen möchte. Es bleiben also auch viele High-Performer trotz Unzufriedenheit im Unternehmen, was natürlich aber trotzdem irgendwann zu einer Kündigung führt, denn auch ein unzufriedener High-Performer wird irgendwann die Tasche nehmen und gehen. Und es ist dahingehend einfach zu schauen, welchen A-Kandidaten habe ich im Unternehmen. A-Kandidaten sind nicht unbedingt nicht kompatibel mit einem Team. Die Vorstellungen der Auftraggeber sind aber dahingehend, suchen Sie mir einen innovativen Vertriebsleiter, der es schafft, die Mannschaft auf Vordermann zu bringen, der durchgreifen kann. Also das Teamwork an sich ist von den Auftraggebern gar nicht mal so sehr im Fokus der Geschichte, sondern es geht wirklich darum, einen Kandidaten zu haben, der neue Ideen, neue Technologien implementiert, Führungserfahrung mitbringt und sich durchsetzen kann. Also die Verschmelzung mit dem Team ist nicht der Fokus des Auftraggebers. Der Auftraggeber will einen Macher. Und da ich jeden Tag die Firmen abklappe und eben auch schaue, wo ich diese Macher finde, habe ich die eine oder andere Geschichte auch schon gehört von A-Kandidaten, die unter Umständen auch sehr hoch pokern. Ich habe letztens erst einen Kandidaten gehabt, da ging es um einen Arztjob, der so selten zu finden war, dass er jetzt pokert wie wild, weil er sich seiner Qualität durchaus bewusst ist. Diese Alpha-Männchen, diese A-Kandidaten finden wir ja nicht nur auf der Führungsebene. Ein A-Mitarbeiter kann ja auch eine Putzfrau sein. Und insofern gibt es da verschiedene Mitarbeiter. Ein A ist nicht unbedingt immer einer, der schwierig ist. Es gibt, wie gesagt, die einen Kandidaten, die hochpokern. Dann gibt es einen A-Typ, der ist diensteifrig und würde für sein Unternehmen alles tun. Das ist dann die Kategorie, die auch gut in ein Team reinpasst, die sich zurücknehmen kann. Und es gibt A-Mitarbeiter, die wissen gar nicht, dass sie A-Mitarbeiter sind. Und es ist durchaus kein Fehler, diese Mitarbeiter, die sozusagen versteckt wirken, durchaus an die Hand zu nehmen und zu sagen, wir freuen uns, Sie hier im Team zu haben. A-Mitarbeiter sind aber desto trotz schwierige Mitarbeiter, weil sie gerade und darunter zu leiden haben, dass viele Geschäftsführer, viele Vorstände eben nicht kommunizieren können. Wir sind froh, dass sie Teil unseres Unternehmens, Teil unserer Philosophie und unserer Unternehmensgeschichte sind. Und daraus konsultiert oder resultiert auch dieses von Herrn Rach angesprochene Alpha-Männchen-Verhalten. Also ich bin gut, ich kann. Das hat ein Stück weit mit Unsicherheit zu tun und natürlich auch ein Stück weit damit, dass man süchtig ist nach Aufmerksamkeit und man möchte auch anerkannt werden und man möchte, dass die Leistung des einzelnen Kandidaten gesehen wird. Das ist sicherlich ein Teil dessen, warum Teamarbeit auch so schwierig ist, weil man immer Angst hat, im Team geht die Arbeit, geht die Anerkennung unter. Und in den Unternehmen ist es schlichtweg einfach auch so, dass viele Arzt, wenn sie das Feld betreten, wenn sie die Arena betreten von den anderen, das sind dann wie bei dem Modell von Herrn Rach beschrieben, die Kategorie 1 und 2 Mitarbeiter, das sind die Bs und Cs, die dann den A sehen und sagen, ist schön, dass Sie hier im Unternehmen arbeiten, aber wir wollen alle nicht mehr tun. Und der A ist einfach ein Maßstab, der den anderen Mitarbeitern vorgibt, wie hoch die Latte liegt. Wenn man daraus eine Verschmelzung hinbekommt, einen A in ein Team zu implementieren und zu sagen, die Bs und Cs werden sich ein Beispiel daran nehmen, dann hat man wirklich schon viel erreicht. Aber ich denke, es wird mit Sicherheit immer A's im Team geben, die auch sich das ganze Lob abholen, auch für eine gemeinschaftliche Leistung, beziehungsweise darum buhlen und kämpfen. Insgesamt muss natürlich ein Unternehmen, wenn es einen A sucht und einstellt, auch eine gewisse Plattform haben, um diesen A halten zu können. Und das ist mit das Schwierigste, was die Unternehmen zu bewerkstelligen haben. Das Einstellen, das Suchen eines A ist das eine, aber ihn zu halten ist das andere. Es gelingt vielen Firmen nicht, weil die A keine Freiräume haben, weil sie keine adäquaten Instrumentarien haben, diese hochqualifizierten High-Performer zu halten. Sie bringen hervorragende Ergebnisse, haben ein hohes Maß an Sozialkompetenz und sind auch bereit, Verantwortung zu übernehmen. Das sind im Schnitt 30% der Mitarbeiter in einem Unternehmen. Die Leistungsträger sind 3-5%, Entschuldigung, die Leistungsträger sind 3-5% und leisten aber 30% mehr als der Durchschnitt im Unternehmen. Und es macht natürlich durchaus Sinn, da mal hinzuschauen und sich Gedanken zu machen, wie halte ich meinen A? Wobei viele Firmen den großen Fehler machen, wenn sie einen High Performer im Unternehmen haben, diesen berühmten Vertriebsleiter, gehen wir davon mal aus, dass sie zu sehr diesen Kandidaten auch in die Pflicht nehmen und ihn als Bonbonglas betrachten, das sich immer wieder nachfüllt und das man leer machen kann, ist aber leider nicht so. Auch ein High Performer, ein Geschäftsstellenleiter, ein Vertriebsleiter, ein Geschäftsführer ist ein Kandidat oder ist ein Mitarbeiter, der ein System mit sich bringt, der auf hoher Ebene kämpft und der dann eben auch ein Stück weit ressourcenschonend behandelt werden muss. Und insofern ist es für die Unternehmen extrem wichtig zu wissen, wie tickt mein A, was muss ich dem A bieten. Und ich gebe dem Herrn Racht auch vollkommen recht, dass die emotionale Bindung an ein Unternehmen das A und O ist, wenn man Mitarbeiter halten möchte. Ich erlebe es oft, wenn ich Kandidaten anrufe in kleineren Firmen, dass sie sagen, ich bin hier im Vertrieb tätig, ich werde nicht wechseln, ich bin mit dem Geschäftsführer befreundet. Also es geht nichts über die emotionale Bindung in den Unternehmen. Geld spielt für die Wechselmotivation in den wenigsten Fällen eine Rolle. Und wenn wir uns Gedanken machen, dass jeder Verlust eines A-Mitarbeiters immer wieder mit mehr Kosten verbunden ist, denn jeder neue Mitarbeiter eines anderen Unternehmens abgeworben, wird mehr Geld verlangen als derjenige, der gegangen ist. Also ist das Ganze unterm Strich auch ein enormer Kostenfaktor und für manche Unternehmen, speziell für ganz kleine Unternehmen, kann natürlich dann auch ein ganzer Arbeitsbereich wegbrechen, wenn ein Leistungsträger das Unternehmen verlässt, wenn ein Vertriebsleiter geht, wenn er Kunden mitnimmt, wenn er unter Umständen die ganze Mannschaft mitnimmt, kann das für viele Firmen oder für einige Firmen ein Aus bedeuten und die Insolvenz ist dann irgendwann auch nicht mehr weit. Insofern kann ich nur sagen, wer einen A hat, sollte ihn pfleglich behandeln, sollte schauen, dass er ihm auf Karriereebene, also auf der vertikalen und horizontalen Karriereebene, einfach Chancen bietet, immer wieder auch Gespräche führt mit den Mitarbeitern, Exit-Interviews führt, um zu sehen, weshalb sind hochrangige Mitarbeiter gegangen und Mitarbeiterbefragungen durchführt, um einfach immer wieder ein Bild zu bekommen, was tut sich in meinem Unternehmen, wie begeistert sind meine Mitarbeiter, was treibt meinen A-Kandidaten um, denn ein A-Kandidat ist irgendwann, steht er doch vor der innerlichen Kündigung und macht Dienst nach Vorschrift. Es gibt viele Instrumentarien, da können Sie vorbeugen und dann ist es auch nicht mehr eine Katastrophe für das Unternehmen, diesen A-Kandidaten zu verlieren. Denn wie gesagt, was ich eingehend schon gesagt habe, es ist schwierig, einen A-Kandidaten, der gegangen ist, durch einen anderen zu ersetzen. Also selbst wenn Sie viel Geld als Unternehmen in die Hand nehmen, wird es nicht einfach, einen Kandidaten, eine Nachfolgeregelung zu führen. Denn es gibt so einen alten Spruch, es kommt selten etwas Besseres nach. Und es ist, liegt an den Unternehmen, wie Herr Rach auch schon gesagt hat, eine gute Teamarbeit zu fördern und einfach drauf zu schauen, wie mache ich aus B A-Kandidaten. Ich denke, dass aus C-Kandidaten keine A-Kandidaten werden, auch nicht mit viel Pflege und auch nicht mit viel, auch nicht mit den geeigneten Instrumentarien. Man kann natürlich jeden Mitarbeiter ein Stück weit motivieren, aber es wird diese Quertreiber, die sagen, ich habe gar keine Lust und der Chef ist jetzt weg, wir können jetzt auch mal die Arbeit aus der Hand legen, er kriegt es ja nicht mit. Aus diesen Mitarbeitern werden meiner Ansicht nach keine A-Mitarbeiter werden. Aber man muss natürlich versuchen, aus den B-Mitarbeitern A-Mitarbeiter zu machen, um insgesamt den Durchschnitt auf einem höheren Level zu halten.
So, soweit. Danke, Frau Ottmar. Mensch, komme ich zu Ihrem letzten Satz, sage ich noch ein kleines Beispiel, Frau Ottmar. Also ich war kürzlich an einer Podiumsdiskussion, Zukunft Personal, kennen Sie alle in Köln, größte Personalermesse Deutschlands. Und da sitze ich dann auf dem Podium neben dem Chef von OBI, 46.000 Mitarbeiter, und auf der anderen Seite sitzt einer Chef von Hays, also der großen Personalagentur. Und er sagt, so beiläufig, naja, ein bisschen Fluktuation ist doch ganz gut. Und dann sagte ich, auch Fluktuation bei den A's? Ja, natürlich, dann kommt mal ein bisschen frisches Blut rein und dann geht es uns doch hinterher wieder allen besser. Und dann ist eine ganz beherzte Personalerin, wie heißt sie nochmal, Anke Weber, die sitzt in der ersten Reihe und die steht auf und sagt, also Sie sind ein berühmter Mensch, ich bin nur in einem 100-Mann-Betrieb Personal, aber das sage ich Ihnen, wenn ein A mal weg ist, dann kommt er nie mehr wieder. Und dann kam ihr Satz, selten kommt Besseres nach und wenn Sie einen haben, schützen Sie ihn, halten Sie ihn und so weiter. Also sie hat eine ganz empörte Rede gehalten. Da habe ich gedacht, wow, also die spricht ja doch aus dem Herzen. Ja, kämpfen ja, Sie um diese Mitarbeiter.
Die meisten Firmen denken wirklich, wir besorgen uns schnell einen neuen. Und ich habe Geschäftsführer erlebt, die bei der Einstellung Sätze von sich gegeben haben, wie es ist jeder nur auf der Durchreise und man soll Reisende nicht aufhalten. Also ja. Eine Arroganz von Seiten der Unternehmen, die nicht nachzuvollziehen ist, weil eben die Mitarbeiter, wie Sie auch schon sagen, Dienst nach Vorschrift machen. Man bekommt vertraglich, wie auch Herr Rach schon festgestellt hat, eine zugesicherte Leistung. Die kann man als Unternehmen verlangen. Da gibt es sicher auch Parameter für, um die abzurufen. Aber das Herz eines Mitarbeiters und die Begeisterung, die bekommen Sie nicht gratis. Und ein A-Kandidat, typisches Beispiel, der nicht genügend Anerkennung bekommt. Wir sprechen hier jetzt nicht immer von dem Ich-Kandidaten, der alles alleine machen möchte, sondern wirklich auch, das kann im Team sein, der wird sich die fehlende Anerkennung immer über Geld holen. Das ist so ein Machtspiel zwischen Geschäftsführungsebene und A-Mitarbeiter. Wenn ich nicht persönlich Anerkennung bekomme, dann möchte ich mehr Geld und dann drohe ich mit Kündigung.
Und wobei, Frau Ottmar, es gibt doch auch genügend A's, weißt, die lieben in erster Linie die Aufgabe und erst in zweiter Linie das Geld. Also das muss nicht notwendigerweise
nein, das, erst wenn es anfängt schief zu laufen, dann geht man in dieses Verhaltensmuster rein. Ja. Wenn ein A genügend persönliche Rückmeldungen bekommt von Seiten der Geschäftsführung, also auch mal ein Lob, dann wird er nicht zwangsläufig nach mehr Gehalt fragen. Ja. Das ist auch das große Problem, dass die Firmen nicht loben wollen. Weil sie eben Angst haben, dass sofort die ausgestreckte Hand dann als Konsequenz lauert, was aber nicht der Fall ist. Also über Geld allein wechselt ein Kandidat auch nicht ins nächsthöhere Unternehmen. Ich hatte letztens den Fall, da ging es um 45.000 Euro mehr Geld, einen Firmenwagen, und der Kandidat hatte nur 5 Minuten weiter zur Arbeit, er hat nicht gewechselt.
So, also, so. Kommen wir, lassen noch die letzten 3-4 Minuten für Fragen, Kommentare, Wünsche. Also Frau Ottmar hat das ja schön dargelegt, wie tickt ein A und keiner gleich dem anderen und warum A so schwierig sind.
Professor Knoblauch, ich habe eine Anmerkung. Also ich bin der Meinung, dass die meisten Menschen ja aufgrund ihrer Lebenserfahrung und Lebensgeschichte ja konditioniert worden sind. Sich selbst und durch die Umwelt.
Okay,
heißt... Und durch die Konditionierung bekomme ich auch ein gewisses Verhalten in meinem Leben. Und so tickt eigentlich dann der Mensch oder der Mitarbeiter oder das Individuum. Das heißt, wie durchbreche ich diese Konditionierung, beziehungsweise wie kriege ich den Mitarbeiter aus diesem Wohnzimmer oder vielleicht auch aus der Teufelsküche raus? Und das ist für mich immer so die Überlegung, da denke ich immer drüber nach bei meinen Mitarbeitern, wenn es irgendwo knackt, wo ist die Kondition und wo muss ich ihn locken, dass er Spaß bekommt, dass er Freude hat, zur Arbeit zu kommen, dass er glücklich ist, denn nur so können sie Mitarbeiter begeistern. Und das ist Sache des Chefs eigentlich, so wie Sie es auch immer sagen.
Danke. Sie kommen aus Gütersloh. Das ehrt Sie, im Norden macht man das einfacher wie im Süden.
Jawohl, bitte. Ja, das glaube ich nicht, aber ich halte das für sehr wichtig. Es ist aber eine der schwierigsten Aufgaben, das tagtäglich zu leben.
Na gut, Frau Ottmar, Sie kommen aus Nagold. Das gehört zum Schwabenländle und da ist nett geschimpft, ist genug gelobt, wobei die schwäbische Variante noch mal ein bisschen härter ist. Ein wenig bruddelt ist genug gelobt, also ein bisschen kritisiert ist schon genug des Lobes. Also insofern, bei uns werden die Asier nicht verwöhnt. Ja. So, weitere Fragen, weitere Kommentare, weitere Rückmeldungen?
Allein Stumpf, Frau Ottmar, ich stimmen zu, dass die emotionale Bindung das Wichtige ist, hat der Herr Rach ja auch schon gesagt. Aber woher nehmen Sie denn die Überzeugung, dass aus C Mitarbeitern nie ein B Mitarbeiter werden kann? Das sind da auch die gleichen Menschen, die Hirne und die Hormonsysteme, die in den A Mitarbeitern drin stecken.
Ich glaube, B hat sie nicht gesagt. A hat sie gesagt, oder, Frau Ottmar?
Ja, C-Mitarbeiter entwickeln sich meistens nicht zum B.
Ach so, okay.
Ich denke, dass C-Mitarbeiter schlichtweg im falschen Unternehmen sind.
Die Cs. Eine
Möglichkeit.
So, zum aber jetzt war ja seine These, weil zwar werden Cs nie Bs oder gar As.
Er spricht Gerald Gebauer aus der Mitte von Deutschland. Ich denke, ein Wechsel von A-Mitarbeiter zu B-Mitarbeiter oder C-Mitarbeiter zu B-Mitarbeiter ist immer möglich. Es kommt ganz entscheidend auf das Umfeld drauf an. Es gibt durchaus A-Mitarbeiter, die sind zu Cs gemacht worden. Und es gibt durchaus auch C-Mitarbeiter, die haben das Potenzial zu A, wenn man sie denn nur liese. Also ich denke, es kommt auch ganz wesentlich auf das Umfeld an. Keiner von uns ist nur, na wie soll ich sagen, gut oder nur schlecht, sondern in jedem schlummert von jedem etwas. Und das ganze Leben besteht aus einer Polarität. Und in jedem C-Mitarbeiter ist das Potenzial für ein A und in jedem A ist das Potenzial für ein C. Es kommt einfach auf die Umstände drauf an.
Ja, also, also da würde ich gerne schön einschalten noch, weil, also ich habe mit dem Professor Dream Ulrich, das ist der Mann, der dieser Frage sein Leben gewidmet hat, diskutiert, und der sagt halt ganz einfach und banal, du pass auf, 90% kommen nicht aus diesem C-Loch raus. Und bei 10% schaffst du es aber auch nur, wenn man sich wirklich kümmert. Also, als junger Unternehmer hab ich immer gedacht, du musst das hinkriegen, 50-50. 50 raus, 50 bleiben. Und war so frustriert, bis ich dann in Amerika mal gefragt habe. Also 90-10. Das könnte ich für mich auch gelten lassen. Frau Ottmar, Sie wollten es noch kommentieren.
Ja, also ich habe das in der eigenen Abteilung gesehen, dass Sie aus 10 Mitarbeitern keine Mitarbeiter machen. Sie können immer eine Verbesserung anstreben, ganz klar. Es kann jeder 10 Mitarbeiter sich um 50% verbessern, aber es wird, wenn die Grundeinstellung fehlt, und die Grundeinstellung zur Arbeit ist individuell vorgegeben. Es gibt wirklich diese diese Ackergäule, die wirklich, gibt es ein gutes Beispiel, es gibt Ackergäule, die sind nach 6 Jahren, sind die tot, weil sie sich jeden Tag übers Feld geschleppt haben. Es gibt die Ackergäule, die bleiben ständig stehen, die muss man dann auch wieder ein Stück anschieben und zurufen. Und dann gibt es noch die Ackergäule, die wirklich nur laufen, wenn es gar nicht mehr anders geht. Und ich denke, die Grundeinstellung eines Menschen zur Arbeit, am besten ist natürlich, sie haben Menschen, die sich über ihre Arbeit auch ein Stück weit definieren. Das tut natürlich auch ein A-Kandidat. Einer, der sich wirklich ganz verheiratet fühlt mit dem Unternehmen und sich darüber definiert, ist mit Sicherheit natürlich auch ein Mitarbeiter, der schneller in den Burnout fallen kann. Darf man nicht vergessen, das ist ein großes Thema, dass diese High-Performer auch im Team unheimlich ackern müssen. Ein Team ist ja nie aus gleichwertigen Mitarbeitern aufgestellt. Es wird immer Unterschiede geben und seien sie nur im Nuancenbereich angesiedelt. Aber ich glaube prinzipiell nicht, dass aus einem 10, wie ich es erlebt habe, ich habe keine Lust, ich möchte jetzt den Kandidaten nicht anrufen, ich möchte, ich habe Angst, dass ich was Falsches sage und ich finde diesen Auftrag auch gar nicht schön, kann den nicht jemand anders machen, machen Sie keinen begeisterte A-Researcherin, die wirklich sich Gedanken macht, wie knacke ich die Unternehmen, was muss ich dem Kandidaten sagen, dass er eventuell wenigstens über den Wechsel nachdenkt, was habe ich ihm zu bieten. Sie machen aus dem C-Researcher kein A-Researcher. Die Erlebnisse kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Also da hilft auch kein Teamwork.
Ja. Nee, also Frau Ottmar, da glaube ich, haben Sie alle in Ihrer Seite. Komm, ich bitte noch einen letzten Kommentar. Und zwar Donald Matthews müsste allerdings erst einmal scharf schalten. Donald ist noch stumm. Einfach Sternchen und 6 drücken. Also Donald ist mein Lebensberater. Genau. Und immer wenn ich nicht mehr weiter weiß. Donald, du hast so viel mit Low Performer zu tun gehabt. Was ist dran an der These? Ein C wird kein B.
Das sehe ich nicht so. Weil für mich sind die Einteilungen A, B und C sind situationsbezogen und personenbezogen. Wenn man das nur personenbezogen anschaut, also der einzelne Person, der einzelne Mann, der einzelne Frau, ist ein A, ist ein B, ein C. Das hat schon was bezüglich Lebenseinstellung und wie die Leute an das Leben, Arbeit und andere Themen rangehen. Allerdings ist noch viel mehr, ist noch viel wichtiger aus meiner Perspektive, das genaue Umfeld, die Position, der Job, der Kontext, der Vorgesetzte oder Chef, wie auch immer Sie nennen wollen, das macht noch viel mehr aus, ob jemand A, B oder C ist. Deshalb würde ich die These insofern unterstützen, dass in einem Unternehmen bei keinen veränderten Umständen gleiche Aufgabe, gleicher Chef, gleiches Team etc. wird auf einem C kein B, ganz klar. Hingegen, Herr Meier kann trotzdem ein B-Mitarbeiter werden, allerdings müssen irgendwelche Umstände gewechselt werden und das kann durchaus sein, anderes Unternehmen, andere Aufgabe, andere Teamleiter, andere Teamkollegen. Also auf die Person bezogen besteht grundsätzlich Hoffnung auf einen Wechsel, aber wenn sich nichts anders ändert, glauben, dass nur der Mitarbeiter sich ändert von C auf B, sehe ich nicht.
Ja.
Herzlichen Dank. Gut, aber...
Das sagt ja auch.
Wir haben überzogen und Donald Matthews, danke noch für dein Wort zum Abschluss. Danke nochmal an Sie, Frau Ottmar. Danke an Sie, Herr. Also, wir laden ein zu, jetzt überreiche ich das Telefon. Gucken Sie mal nebenher, Dienstag, 25. Juni, ob Sie da schon was im Kalender stehen haben. Und wenn nicht, also Veronika Wellowitzer sagt es Ihnen.
Genau, danke, Herr Ockenblauch. Wie schon gesagt, am Dienstag, 25. Juni, findet das nächste Expertentreffen statt, diesmal in Stuttgart, im Merkur Hotel Stuttgart Airport. Was erwartet Sie? Wieder einen spannenden Erfahrungsaustausch mit allen Mitgliedern aus dem Netzwerk. Hauptreferent wird diesmal Thorsten Leiner sein. Er wird einiges zum Thema eine Führungskraft als Coach sagen. Wir freuen uns wieder auf einen ganz tollen gemeinsamen Tag mit Ihnen. Notieren Sie sich ganz schnell den Termin. Nicht vergessen, am Dienstag, 25. Juni. Wir verschicken auch noch eine persönliche Einladung an alle. Und der nächste Termin für den Expertentalk ist dann am Donnerstag, der 18. Juli. Wieder von 19 bis 20 Uhr.
18. Genau. Juni oder Juli?
18. Juli, Juli. So, ich übergebe nochmal an Herrn Knoblauch.
So, Audio-Mitschnitt wird wieder im Download-Bereich zur Verfügung gestellt. Und wenn jemand eine CD will, ist das überhaupt kein Problem. Wir schicken die zu. So, und jetzt wünschen wir Ihnen noch einen wunderschönen Abend und bleiben Sie dran und halten Sie die Fahne hoch. Und wer Geduld hat, dann werden auch C's zu B's. Also, tschüss und einen guten Abend.
Schönen Abend. Tschüss. Guten Abend.
Tschüss.